Wir sind jetzt bei Lektion 12. Heute geht es um die Kinder des Lichtes, also Kapitel 5. Und es wäre gut, wenn wir vielleicht die Verse 1 bis 21, so wie wir das sonst auch immer machen, wieder reihum so lesen. Auch wenn wir jetzt nicht viele sind, vielleicht können wir es so machen, dass jeder zwei Verse liest. Ja? Und ihr könnt euer Mikrofon anlassen. Ich habe jetzt nichts ausgeschaltet.
Als Kinder des Lichts wandeln und im Geist erfüllt werden.
Genau.
So seid ihr nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch.
Mhm. Unzucht aber und aller Unreinheit oder Habgier sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es Heiligen zukommt. Ebenso unanständige Reden, albernes Geschwätz oder weltgewandtes Plaudern, was alles nicht angemessen ist, sondern vielmehr Danksagung.
Denn dies erkennt und wisst ihr, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger ein Götzendiener ein Erbe hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand soll euch mit leeren Worten betrügen, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams.
Darum seid nicht ihre Mitteilhaber, denn einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts.
Denn die Frucht des Lichtes besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist.
Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen getrieben wird, ist schändlich, auch nur zu sagen.
Aber alles, was bloßgestellt wird, wird vom Licht offenbar gemacht. Denn alles, was offenbar macht, ist Licht. Amen. Deshalb sagt er, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten.
Amen. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit freikauft, denn die Tage sind böse.
Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist, und betrinkt euch nicht mit Wein, was zu Liederlichkeit führt, sondern werdet erfüllt im Geist.
Indem ihr zueinander redet in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und den Herrn in euren Herzen singt und spielt und alle Zeit für alles Gott dem Vater Dank sagt in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Weiter. Und einander untertan seid in der Furcht Christi. Amen.
Ja, wir haben heute einen etwas größeren Abschnitt. Es ist gut, wenn wir uns das mal, das ist eigentlich ein sehr kompakter Abschnitt, ja, mit sehr viel Inhalt, ja, Content. Es fängt schon an mit einem Begriff, der uns ein bisschen erstmal aufhorchen lässt. Seid Gottes Nachahmer als geliebte Kinder, ja. Also wie können wir aufgefordert werden, Gottes Nachahmer zu sein, ja. Gott ist weitaus größer als wir. Gott ist unerreichbar. Gott ist groß, ja. Und doch heißt es hier, seid Gottes Nachahmer. Und es fußt auf der Tatsache, dass wir Kinder Gottes sind, ja. Also, wir haben Gottes Leben empfangen durch unseren Glauben an Jesus, ja. Wie es in Johannes 1, Vers 12 heißt, so viele ihn aufnahmen, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu sein. Ja, also wir haben sein Leben empfangen und in im 1. Johannes 3 lesen wir auch nochmal, dass wir Gottes Kinder sind. Ja, also das ist eine starke und eine wichtige Tatsache für unser Leben. Ja, sonst kann uns niemand auffordern, Gottes Nachahmer zu sein. Ja, aber wenn deine Kinder dein Leben haben, ja, wenn sie in deiner Familie zur Welt gekommen sind und großgezogen werden, dann werden sie deine Nachahmer auch werden, ja. Und so ist es hier auch gemeint, ja. Wir sind Kinder Gottes, wir gehören zur Familie Gottes und deshalb kann auch der Schreiber hier, der Paulus, uns auffordern, Gottes Nachahmer zu sein, ja. Das ist, dieses Nachahmen, das gibt's an mehreren Stellen in der Schrift. Nachahme nicht im Sinne von Papagei nachplappern, ja, oder im Sinne von imitieren oder kopieren, sondern nachahmen im Sinne von wir haben dieses Leben empfangen und damit dieses Leben sich entwickeln, entfalten kann, müssen wir den richtigen Vorbildern folgen, ja. Gott ist das erste Vorbild, Christus ist das Vorbild, das uns wirklich am klarsten auch zeigt, wie dieses Leben sich äußert. Und dann haben wir noch Vorbilder in der Gemeinde. Vielleicht können wir gerade mal von diesen Versen, die hier angeschrieben sind, ich habe hier ein paar aufgezählt, 1. Korinther 4, Vers 16, wenn uns das jemand lesen kann. Es wäre jetzt gut, wenn wir jetzt unsere Bibel da haben, weil jetzt gibt es ein paar Verse auch nachher noch. 1. Korinther 4, 16 und Kapitel 11, Vers 1.
Darum bitte ich euch inständig, werdet meine Nachahmer. Mhm.
Genau. Hier ist sogar in der 11, Vers 1.
Werdet meine Nachahmer, gleich wie ich Christi.
Also, Paulus ist Nachahmer Christi und er fordert die Geschwister auf, dort in Korinth, seine Nachahmer zu werden. Ja. Und dann lesen wir Philipper 3, Vers 17.
Seid gemeinsam meine Nachahmer, Brüder, und beobachtet die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt.
Ja, genau. Also guckt danach, wer wandelt auch so, ja? Und das sind die Vorbilder, die wir brauchen und die wir haben auch in der Gemeinde, gell? 1. Thessaloniker 1, Vers 6.
Und ihr seid unsere Nachahmer geworden. Und des Herrn, indem ihr das Wort in viel Drangsal mit Freude des Heiligen Geistes aufnahmt.
Also er setzt es damit gleich. Er sagt, ihr seid unsere Nachahmer geworden und Nachahmer des Herrn. Ja, also ihr seid uns gefolgt. Ja, ihr folgt unseren Fußstapfen. Ja, ihr orientiert euch an uns. Ja, und auch am Herrn gleichzeitig. Ja, Kapitel 2, Vers 14.
Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, genau. Weil ihr dasselbe erlitten habt und von euren eigenen Volksgenossen wie von den Juden.
Ja, also die Thessalonicher dort in Griechenland, die sind Nachahmer der anderen Gemeinden geworden, der Gemeinden in Judäa. Ja. Hebräer 6, Vers 12.
Träge werdet, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen ererben.
Genau, nicht träge werden, sondern Nachahmer sein. Und Nachahmer, wir haben viele Vorbilder vor uns, die auf deren Schultern wir stehen, ja, die vor uns waren, ja. Das geht los bei Abraham und vielen anderen, ja, auf deren Schultern wir stehen und auch die ersten Christen, ja, denen wir folgen, ja, deren Vorbild wir nacheifern. 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 10.
Du aber bist genau meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz, meinem Glauben, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren.
Ja. Ist so schön, ja, er sagt nicht nur, du bist meiner Lehre gefolgt und ich habe dich jetzt zu einem richtigen Lehrer zu gerüstet. Ich habe dich gecoacht und du bist jetzt ein guter Lehrer, sondern er sagt, du bist meiner Lehre, genau meiner Lehre gefolgt und dann gibt's noch vieles andere, was er hier aufführt, gell? Das heißt, der Timotheus so ist wirklich in den Fußstapfen von Paulus weitergegangen und hat sein Leben verinnerlicht. Ja, das ist so wunderbar zu sehen. Ja, genau meiner Lehre, meinem Lebenswandel. Ja, das ist wichtig, ja, weil wenn jemand was erzählt, ja, was nicht mit seinem Leben übereinstimmt, dann kann man ihm das auch nicht abnehmen, gell? Meinem Lebenswandel, ja, meinem Vorsatz, ja, also so einen klaren Vorsatz, also ein Ziel vor Augen, ja, meinem Glauben, ja, meiner Langmut, meiner Liebe, meinem Ausharren, ja, also all diese Eigenschaften, die der Paulus so jetzt mal hier aufzählt, die der Timotheus auch, an denen Timotheus sich orientieren kann. 1. Timotheus 4, Vers 12 sieht man dann, wie, was der Paulus dann auch erwartet von dem Timotheus, ja. Aufgrund dessen, dass er für ihn ein Vorbild war, jetzt erwartet er von Timotheus auch das Gleiche, ja. 1. Timotheus 4, Vers 12.
Niemand verachtet deine Jugend, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort. Im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit.
Ja, also nicht nur der Paulus war ein Vorbild für den Timotheus, sondern jetzt soll der Timotheus ein Vorbild für die anderen Gläubigen sein, dort in seiner Gemeinde. Ja, ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben, in der Reinheit. Ja, das ist das, was wir hier sehen. Ja, das sind Gottes Nachahmer. Ja. Und dann sagt er in Epheser 5, Vers 2, wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ein wunderschöner Satz, ja. Aber wandelt in der Liebe, ja. So wie Christus uns geliebt hat, so sollen auch wir in der Liebe wandeln. Wie hat Christus uns geliebt? Da sehen wir den wichtigen großen Vers, den eigentlich alle Christen kennen, ja, und lieben, Johannes 3, Vers 16. Hat's jemand?
Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Ja, so eine Liebe hat Gott für die Welt, ja. Also für diese verdorbene, für diese finstere, für diese entglittene Welt, ja, hat Gott so eine Liebe, ja, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, ja, sondern das ewige Leben hat. Das ist eine große Liebe, ja, weil er hat seinen Sohn gesandt, der für uns gestorben ist, gell. Und in Kapitel 10, Vers 11, da heißt es, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, ja. Das ist so, wie Christus uns geliebt hat, das ist, dass er sein Leben für uns gelassen hat, gell. Das ist diese Liebe, ja. Und in dieser Liebe sollen wir auch wandeln, ja. Galater 1, Vers 4, hat's jemand? Galater 1,
der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter nach dem Willen unseres Gottes und Vaters.
Mhm. Wunderbar, ja. Er hat sich selbst hingegeben für unsere Sünden, ja, um uns dort herauszureißen, heißt es auch, ja, herauszuretten, ja, aus dem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Und dann ist es ja hier natürlich, sind wir aufgefordert, natürlich, das ist die Liebe Christi, ja, zuerst mal, ja, wir sollen in dieser Liebe wandeln. Und diese Liebe, das ist die Liebe, die wir bei Jesus sehen, der sich für uns hingegeben hat. Und deshalb ist es auch so, dass diese Liebe unter uns gelebt werden soll, ja, Johannes 15, Vers 12. Bis 14 kann jemand vielleicht lesen.
Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. Mhm. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete.
Mhm. Genau, hier sieht man, dass der Herr sagt, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben für seine Freunde lässt. So, das heißt, diese Liebe, auch die Bereitschaft, sein Leben für die Freunde, für die Geschwister zu lassen, ja, die ist damit auch impliziert. Ja. Es ist nicht nur, dass wir einander lieben, einander Gutes tun, sondern unser Leben lassen für die Geschwister. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, auch was das Gemeindeleben, was die Gemeinde betrifft, dass wir bereit sind, auch unser Ego, unser Eigenleben auch mal auf die Seite zu legen, ans Kreuz zu geben, ja, und uns für die anderen, für die Geschwister da hinzugeben, ja, nicht auf unsere eigenen Dinge zu beharren, ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt dieser Liebe, ja, die nicht auf ihre Rechte pocht, ja, sondern sich gerne auch, ja, zurückhält, um der Geschwister willen. 1. Korinther 13 zeigt es ja auch ganz klar, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das ist ein ganz bekanntes Kapitel, ja, die Liebe, ja, die größere, ja, drei Dinge, der Glaube, Hoffnung, Liebe, ja, die Liebe ist die größte unter ihnen, ja, und diese Liebe ist es, die auch für die Gemeinde, für den Aufbau der Gemeinde wirklich zentral ist und wichtig, ein wichtiger Bestandteil. Und dann heißt es hier, wie Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Gabe und Opfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Ja, hier spricht er an auf diese Opfer, die im Tempel der Juden im Alten Testament vorgesehen waren und auch vorgeschrieben waren. Ja, da wurden immer wieder für alle möglichen Anlässe und Gelegenheiten, Feste und auch Sünden und so weiter, gab es Vorschriften, wie geopfert wird, weil es sollte immer ein Wohlgeruch für Gott aufsteigen. Ja. Und im Neuen Testament, da soll dieser Wohlgeruch aufsteigen, indem wir uns füreinander auch dem Herrn geben, miteinander dem Herrn geben, wie wir uns gegenseitig lieben, so wie der Herr uns geliebt hat. Ja, er hat sich hingegeben als Gabe, als Opfer. Er ist das Opfer, das Gott annimmt. Und doch sollen wir auch uns so lieben und so wandeln, wie Christus uns geliebt hat. Das heißt, auch unser Leben soll so ein Opfer sein für Gott. Ja, an dem Gott auch gefallen hat. Ja, das zu ihm aufsteigt und ihm Freude bereitet. Ja, ein duftender Wohlgeruch. Ja. Christus hat sich vor 2000 Jahren hingegeben. Das war ein duftender Wohlgeruch. Sein Tod am Kreuz und sein Leben auf dieser Erde, das war für Gott ein Wohlgeruch, eine Freude. Und heute heißt es in Römer 12, ja, das kann uns jetzt jemand lesen, genauso sollen wir auch ein Opfer sein. Römer 12, Vers 1 und 2.
Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Mhm. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ja. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist.
Mhm. Ja. Das heißt, Gott möchte auch unter uns so einen Wohlgeruch bekommen, gell? So ein Opfer, das ihm angenehm ist, ja, ihm wohlgefällig. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Gottesdienst ist nicht, dass wir am Sonntagmorgen zusammenkommen, eine gute Predigt haben, ein paar schöne Lieder singen oder hören, ja, sondern Gottesdienst ist, dass wir so ein Leben mit dem Herrn führen, ja, in Liebe zueinander, ja. Das ist das Gemeindeleben, das ist der wahre Gottesdienst. Und dann geht's weiter, Kapitel 5, Vers 3 bis 4. Da heißt es, Unzucht, alle Unreinheit, Habgier und so weiter soll unter euch nicht einmal genannt werden. Ja, also über sowas sollte man nicht mal reden müssen. Ja, diese Dinge, die sind unter unter unserem Niveau, sage ich mal. Ja, das gehört überhaupt nicht in die Gemeinde und darüber sollten wir überhaupt keinen Gedanken verlieren. Und doch, ja, wird es hier erwähnt. Ja, wir sollen so leben, wie es Heiligen zukommt. Ja, wir sind Heilige. Ja, was haben Heilige mit Unzucht zu tun? Gar nichts. Ja, ohne Unzucht, ohne Unreinheit, ohne Habgier. Ja, ja, dies alles gehört nicht in Gottes Reich und gehört nicht in die Gemeinde. Ja, weil der Herr uns geheiligt hat. Wir gehören zu ihm. Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Lichtes. Ja, deshalb haben diese Dinge gar keine, die haben überhaupt nichts in der Gemeinde und auch unter uns und in unserem Leben zu suchen. Ja, ich muss einmal ganz kurz was dazu sagen. Ich verfolge gerade so nebenbei den Wahlkampf in den USA. Und da gibt es zwei Parteien hauptsächlich. Die eine Partei, die ist ganz klar gegen Homo-Ehe, gegen Abtreibung und so weiter. Ja, du kannst auch sagen, gegen Unzucht. Ja, aber sie ist dominiert von habgierigen Menschen. So, also diese Partei zu wählen, ja, das würde für mich bedeuten, ich müsste einen ganz großen Abstrich machen an meinen Anforderungen. Die andere Partei, die ist sehr für die Armen, für die Bevölkerung, ja, für Gerechtigkeit, für soziale Gleichheit und so weiter, ja, aber sie möchten gerne, sie fördern diese ganze Geschichte mit den Transgender und Homo-Ehe und so weiter, ja. So, also auch hier ein Kompromiss, also wenn man die wählt, man muss immer die Kröte mitschlucken, bei beiden Parteien, ja. Aber diese beiden Parteien, die sind ja nicht die Gemeinde, das ist die Welt, ja. Also wir bauen nicht irgendwo in der Welt etwas, sondern wir sind aufgefordert, die Gemeinde aufzubauen, ja. Und dort darf es keine Unzucht geben, keine Unreinheit, keine Habgier, ja. Da ist kein Kompromiss einprogrammiert oder eingepreist, sage ich mal, sondern es ist eine klare, eine reine und eine heilige Sache. Sogar geht es so weit, kein unanständiges Reden, ja. Also keine albernes Geschwätz oder, das heißt auch mal in einer anderen Übersetzung, keine Witzeleien, ja. Also dieses sarkastische oder diese Zuspitzungen, ja. Also so wie man in der Welt auch manchmal miteinander umgeht. Und da hat der Herr mich oft schon mal berührt, weil ich gerne auch mal sowas sage, ich bin halt manchmal ein bisschen ironisch oder so. Und der Herr möchte, dass wir eine klare Aussage haben, dass auch unser Reden, ja, klar ist und der Wahrheit entspricht, ja, und nicht der Welt, nicht der Welt entspricht. Epheser 4, 29 kann vielleicht noch jemand lesen. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon. Aber der Vers passt trotzdem jetzt auch sehr gut hierher. Epheser 4, Vers 29.
Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist.
Genau.
Damit es den Hörern Gnade bringe. Mhm.
Amen. Das ist wunderbar, gell? Wir können mit dem, was wir sagen, zum Aufbau der Gemeinde beitragen. Wir können Gnade weitergeben, ja. Und deshalb, ja, kein schlechtes Wort hast du gelesen. Es gibt auch die Aussage, also kein faules Wort, ja. Es gibt Wörter, die sind irgendwo nicht sauber, ja, nicht in Ordnung, ja. Und sowas einfach nicht auszusprechen, besonders wenn es um die Gemeinde geht, sondern vielmehr die Geschwister ermutigen durch ein Wort der Gnade, ja. Und dann heißt es hier, viel mehr Danksagung, ja. Also in Vers 4 heißt es, viel mehr Danksagung, ja. Also nicht unanständiges Reden, albernes Geschwätz und so weiter. Viel mehr Danksagung, ja. Das ist das, was wir brauchen und das ist das, was auch in unserem Herzen da sein sollte. Dankbarkeit für alles, was der Herr an uns getan hat, was er noch tun möchte, ja, wo er uns hineingestellt hat. Diese Dankbarkeit über alles, was wir in ihm geschenkt bekommen haben. Die soll überwiegen. Und dann in Kapitel 5, Vers 5 und 6, da wird auch noch über die Konsequenzen gesprochen, ja, wenn wir da nicht klar sind, ja, wenn wir nicht diesem Vorbild des Herrn auch folgen, ja. Das heißt hier zum Beispiel, dies erkennt und wisst, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, ein Habgieriger ist ein Götzendiener, ein Erbe hat in dem Reich Christi und Gottes, ja. Also da geht's um ein Erbe, da geht's um was, ja. Also ich kann das Erbe verspielen, indem ich zu locker das Ganze nehme, ja. Deshalb ist wichtig, dass wir die Ernsthaftigkeit sehen, dass wir wirklich als Kinder des Lichtes wandeln. Unzüchtige und Habgierige haben kein Erbe im Reich Christi und Gottes, ja. Was bedeutet das, ja? Wir können das vielleicht am Beispiel von Esau sehen, ja. Vielleicht kann uns jemand Hebräer 12, Vers 15 bis 17 lesen. Hebräer 12, Vers 15 bis 17.
Und seht sorgfältig darauf, dass nicht jemand von Gottes Gnade abfällt, dass nicht irgendeine bittere Wurzel aufwächst und Unruhe bringt und viele durch sie befleckt werden, dass nicht jemand ein Hurer oder gottlos ist wie Esau, der um der einen Speise willen sein Erstgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er auch danach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte.
Also wir kennen ja die Geschichte von Esau, der ja, obwohl hier in der Begebenheit, wenn man sie liest, im ersten Buch Mose, da sieht man nichts von Unzucht oder von einer Sünde, ja. Aber was er eben dort zum Ausdruck bringt, ist, dass er nicht viel Wert legt auf sein Erstgeburtsrecht, solange es noch irgendwo für ihn in weiter Ferne scheint. Ja, also so wie auch dieser eine Knecht in Matthäus Kapitel 25, der Herr kommt noch lange nicht. Ja, also er hat es noch nicht so richtig für sich wichtig erachtet, dass er eines Tages, weil er war der älteste Sohn von dem Isaak, und er ist derjenige, der dann auch als Erstgeborener den Segen bekommt, ja, der das praktisch das Geschlecht und diesen Stammbaum von Isaak weiterführt, ja. Er war der Erstgeborene, aber der Jakob, der wollte unbedingt dieses Erstgeburtsrecht, ja. Das hat er schon im Mutterleib bewiesen. Er wollte eigentlich als Erster raus, aber der Esau, der war dann doch schneller, hat ihn dann an der Ferse festgehalten. Er wollte ihn zurückhalten, aber es ging nicht. Jakob war dann doch der Zweite. Aber Jakob hat dann ihm ein schönes Essen gekocht, ein Linsengericht und Esau hat es gerochen und er kam von der Jagd zurück und das hatte richtig Hunger und das duftete so gut. Und dann hat Jakob gesagt, ja, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht gibst, dann gebe ich dir die Suppe. Und der Esau hat gesagt, ja, okay, ist ja jetzt noch lange nicht dran. Ja, und hat darauf eingewilligt. Ja, er wusste gar nicht, was er da macht. Und so ist es oft, wenn wir versucht werden vom Feind und dann merken wir gar nicht, ja, wie ernsthaft das Ganze ist, ja. Du gibst dem Teufel den kleinen Finger, ja. Unzucht fängt meistens klein an, ja, und auch Habgier, all diese Dinge, die nicht ins Reich Gottes gehören. Wir brauchen da so ein Empfinden in unserem Inneren, uns davon frei zu halten. Ja, die Welt heute, wenn wir uns umschauen, ist voller Unzucht. Ja, überall siehst du das. Du siehst es in jedem Film, der gezeigt wird, irgendwo im Fernsehen. Du siehst es in der Werbung. Du siehst es überall. Ja, Unzucht. Ja, also wenn Menschen sich nicht an moralische Regeln mehr halten, ja, weil sie überkommen sind, ja, das ist für Gott eines der schlimmsten Dinge, ja. Das war der Grund, warum er sogar bei Sodom und Gomorra sehr früh schon eingegriffen hat und dem Ganzen ein Ende gemacht hat, ja. Unzucht, Götzendienst, ja, all diese Dinge, die hasst Gott, ja. Und wir brauchen ein Bewusstsein dafür, ich werde mein Erstgeburtsrecht nicht verkaufen, ja. Das Erstgeburtsrecht, das hat damit zu tun, dass Gott uns belohnen möchte. Er möchte, dass wir sein Reich erben. Wir haben ein Erbe, ja. Und er wird es nicht an Unzüchtige übergeben, ja, sondern an Heilige, ja. Herr Jesus, ja, der Herr muss uns da wirklich einen Blick dafür geben, dass wir da auch eingeschränkt sind, wenn was unser Leben in dieser Welt betrifft. Gottes Zorn kommt wegen dieser Dinge, das sieht man auch in Römer 1, ja, das müssen wir nicht im Einzelnen jetzt lesen. Und in 1. Korinther 3, da lesen wir von solchen, die mit Holz, Heu und Stroh bauen, dass eines jeden Werk geprüft wird. Der Tag wird es klar machen. Das heißt, das Gericht am Ende der Zeit wird es klar machen. Ja, und wie eines jeden Werk ist, wird der Herr belohnen oder auch bestrafen. Ja, und es gibt solche, die gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, du bist zwar ein Christ, ja, aber du wirst dann nachher nur noch gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das ist keine Story, so eine positive Story, die du nachher erzählen kannst, ja. So wie bei Lot auch, ja. Das ist kein Ruhmesblatt, was er dort zu erzählen hat, ja. Er wurde im letzten Moment aus diesem Sodom und Gomorra herausgerettet, ja. Und das war eine halbe Sache. Das war nicht mal richtig, was da nachher passiert ist, auch mit seinen Töchtern und so weiter. Es ist eigentlich ein Armutszeugnis, ja. Und der Herr möchte, dass wir davon bewahrt bleiben, ja, sondern gerettet wie durchs Feuer hindurch. Das soll nicht unser Zustand sein, ja, sondern wir möchten gerettet sein und dann aber auch verherrlicht, ja, ist mit ihm leben, durch ihn zur vollen Errettung gelangen. Vers 8 und 9 heißt es: Einst wart ihr Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Ja, ist wunderbar, gell? Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wir waren Finsternis, ja. Wir waren nicht nur in der Finsternis, wir waren Finsternis. Ja, vielleicht kann uns jemand 2. Korinther 4, Vers 6 mal lesen. 2. Korinther 4, Vers 6.
Denn der Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen leuchtet zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Christi.
Also, dieser Gott, der gesagt hat am Anfang der Schöpfung, aus der Finsternis soll Licht leuchten, das ist der gleiche, der in unseren Herzen leuchtet, ja, weil wir Finsternis sind von Natur. Wir waren Finsternis, gell? Und dann hat Gott sein Licht, seinen Sohn in unser Herz gegeben, ja, durch unseren Glauben, ja. Und dadurch sind wir Licht geworden. Er leuchtet jetzt in unseren Herzen, obwohl wir von Natur Finsternis sind, gell? Wunderbar, gell? Kolosser 1, Vers 13 ist auch ein schöner Vers. Kolosser Kolosser 1, 13.
Der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Mhm.
Halleluja. Das ist doch wunderbar, oder? Wir waren in der Finsternis. Das ist eigentlich im Grunde ist das Endstation. Das ist Todesurteil. Das ist absolut weg vom Fenster, sag ich mal. Wir waren in der Finsternis und Gott hat uns da herausgerettet und uns in sein Reich hineinversetzt, in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, es ist gewaltig. Ja, wir müssen das genießen. Wir müssen das schätzen. Ja, jetzt sind wir im Licht des Herrn. Und das Matthäus-Evangelium sagt uns ganz am Anfang, Kapitel 5, ihr seid das Licht der Welt. Ja, das sagt er zu seinen Jüngern. Ja, und er sagt es zu allen, die an ihn glauben. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Ja, die Welt heute hat kein Licht, wenn nicht welche da sind, die an Jesus glauben. Ja, das ist Licht. Ja, ihr seid das Licht der Welt. Oder vielleicht liest noch jemand Philipper 2, Vers 15. Philipper 2, 15.
Philipper 2, Vers 15. Mhm. Damit ihr ohne Tadel und lauter werdet, Kinder Gottes, makellos mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt.
Ja, ihr scheint als Lichter in der Welt. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, dann haben wir ein Licht, dann sind wir Lichter in dieser Welt. Gell? Und dies möchte der Herr heute auch mit jedem von uns, gell, dass wir Lichter sind, dort wo wir sind, Lichter in der Welt. Die Welt sucht nach Orientierung. Gell? Und diese Orientierung bekommen sie durch Kinder Gottes. Und jetzt gilt es, dass wir so ein Leben als Kinder Gottes führen. Ja? Vielleicht Johannes 8, Vers 12, das ist ein Vers, den kann man auswendig können. Ich kann den auswendig. Wäre gut, wenn alle den können. Ja, wie heißt es dort? Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, also dem Herrn zu folgen, ja, seinem Beispiel zu folgen, in seinen Fußstapfen zu gehen, ihm zu folgen, jeden Tag, gell? Da haben wir das Licht des Lebens. Ja, das ist ein Licht nicht nur für unser Leben, sondern indem wir ihn als Leben kennen und genießen, dann können wir auch so ein Leben im Licht führen. Und das gibt, und dann heißt es hier, das ist ein wunderbarer Begriff, den wir hier sehen, weil in Galater Kapitel 5 lesen wir, dass es eine Frucht des Geistes gibt, aber hier lesen wir von der Frucht des Lichtes, ja. Die Frucht des Lichtes, ja, besteht in aller Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Ja. Also jede Pflanze, die wächst, ja, sie braucht Licht. Ja. Und dann entsteht etwas, ja, dann gibt es Früchte, die da wachsen. Und die Früchte, die bei uns wachsen, das ist Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das ist wunderbar. Ja. Also wenn bei uns Neid und Streit und Rechthaberei aufwächst, dann sind es nicht Früchte des Lichtes. Ja, das können wir uns immer wieder dann klar machen. Ja, das ist nicht die Frucht des Lichtes. Ja, wenn ich jetzt anfange, mit meiner Frau zu streiten, dann ist es eine Frucht, die kommt nicht vom Herrn. Ja, und da können wir uns wenden und können umkehren und können neu uns nach dem Herrn ausstrecken. Ja, und dann gibt's noch eine Warnung. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Also die Werke des Lichtes, die sind fruchtbar. Das Licht ist fruchtbar, bringt gute, wunderbare Werke hervor. Die Finsternis bringt unfruchtbare Werke hervor. Also Werke, die nicht weiterführen, die nichts Positives bewirken. Ja? Und die Licht und Finsternis passen nicht zusammen. Ja? Wir können nicht auf beiden Seiten hinken. 2. Korinther 6, Vers 14 zeigt es sehr klar, wenn uns das jemand noch vorlesen kann. 2. Korinther 6, 14.
zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Mhm. Und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis?
Ja, genau. Wir sollen da nicht uns zu sehr einlassen, ja, auf Menschen der Welt, ja, die den Herrn nicht kennen, ja. Das ist zum Beispiel ein guter Rat auch für solche, die sich überlegen, zu heiraten, ja. Also man soll, wenn du heiratest, such dir jemanden, der auch den gleichen Weg geht, ja, weil sonst hast du, bist du unter einem ungleichen Joch. Das passt nicht zusammen. Der eine sucht andere Dinge. Der eine möchte sich in der Welt verwirklichen und der andere möchte dem Herrn nachfolgen. Das geht nicht. Das geht nicht gut. Ja. Natürlich müssen wir in der Firma oder wo immer mit unseren Nachbarn. Das sind alles Menschen, ja, die auch den Herrn zum großen Teil nicht kennen. Das ist nicht, da, wir sind auch nicht unter einem Joch mit ihnen, ja. Wir kennen sie, wir haben Umgang mit ihnen. Aber zusammengejocht zu sein, mit jemandem zusammen, enger zusammen zu sein, da müssen wir sehen, dass wir uns da Freunde suchen, die auch den gleichen Weg gehen, ja. Das ist wunderbar. Ja, und das Licht hat immer die Eigenschaft, Finsternis bloßzustellen, ja. Also wenn du in einen dunklen Raum Licht anmachst, dann ist die Finsternis exponiert. Dann werden alle, ich sag mal, die Kakerlaken, die werden dann erstmal in die Ecken verschwinden. Ja, also Licht bringt alles, macht alles offenbar. Was sonst im Dunkeln passiert. Und das ist das, was passiert, wenn wir im Licht sind und auch so ein Licht sind, dann wird um uns herum auch, wird vieles exponiert, wird ins Licht gestellt. Vielleicht kann uns jemand 1. Johannes 1, Vers 5 bis 7 lesen. Das sind drei wunderbare Verse. Ganz wichtige Verse auch. Ja, 1. Johannes 1, 5 bis 7.
Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht, und in ihm ist gar keine Finsternis. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit.
Ja.
Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde.
Mhm. Amen. Ja, deshalb ist es gut, dass wir lernen, im Licht zu wandeln. Gemeinschaft mit dem Herrn haben und Gemeinschaft mit anderen Christen, mit Geschwistern, mit in der Gemeinde. Ja, ist ganz wichtig. Dadurch wird nämlich auch alles, was Finsternis ist, was Sünde ist, bloßgestellt. Und es ist nicht, um uns zu verurteilen, zu verdammen und uns, fertig zu machen, sondern das ist dazu da, damit alles, was ans Licht kommt, auch behandelt werden kann. Ja, der Herr wird, wenn was ans Licht kommt, was noch in mir so geschlummert hat und ich bin dann in der Gemeinschaft und ich merke, oh, da ist eine Sünde, da ist etwas, das gefällt dem Herrn nicht. Und dann ist es nicht so, dass ich dadurch exponiert und deprimiert werde, sondern ich habe das Blut Jesu. Das heißt auch in dem Zusammenhang, das Blut Jesu macht uns rein von jeder Sünde. Also wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Also wir haben Gemeinschaft, wir sind miteinander zusammen und haben Austausch miteinander. Und das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde. Ja, warum, wenn wir so eine schöne Gemeinschaft haben im Licht, warum muss da noch das Blut Jesu uns reinigen? Ja, das ist im Gegensatz zu denen, die sagen, wir haben keine Sünde, ja, wir brauchen keine Erlösung, ja, wir sind schon so gut. Dann heißt es, wer sagt, er hat keine Sünde, der lügt oder der ist in Finsternis, ja, sagt die Schrift. Ja. Aber wenn wir im Licht wandeln, ja, kommt auch die Sünde ans Licht. Und dann haben wir das Blut Jesu, das uns reinigt von jeder Sünde. Ist es nicht wunderbar? So geht Gott mit uns um. So, und jetzt geht's weiter. Vers 5, Vers 14 heißt es, wach auf, der du schläfst. Steh auf von den Toten. Das ist eine Aufforderung. Das ist ein starker Befehl. Ja, wach auf, der du schläfst. Ja, als Christen dürfen wir nämlich nicht schlafen. Ja, wir sind als Christen wir dürfen nicht einschlafen, ja. Und es ging schon den ersten Jüngern so. Sie sind eingeschlafen, als der Herr gekämpft hat im Gebet, als er Blut und Schweiß dort sind ihm von der Stirn getropft, ja. Und er hat gebetet und den Vater gebeten, dass dieser Kelch an ihm vorbeigeht. Und dann guckt er nach seinen Jüngern und was ist mit ihnen? Sind eingeschlafen. Ja, vielleicht können wir das mal lesen. Matthäus 26, Vers 40. Bis 41, Matthäus 26, 40 bis 41.
Dann werden zwei auf dem Feld sein, einer wird mitgenommen und einer wird zurückgelassen. Mhm. Zwei werden auf der Mühle mahlen, eine wird mitgenommen und eine zurückgelassen. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt.
Genau, Amen. Ja, das ist diese Stelle von diesen, die an der Mühle sind oder auf dem Feld. Und dann gibt's die andere Stelle, wo der Herr im Garten Gethsemane ist.
Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafen. Moment,
welche Verse sind es?
26, 40 bis 41. 40,
ja genau, das meine ich, genau.
Und er kommt zu den Jüngern, findet sie schlafend und spricht zu Petrus, so konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach.
Genau. Genau, das müssen wir wissen, das gilt auch für uns heute alle. Das Fleisch ist schwach. Vor allem was geistliche Dinge betrifft, ja. Was unser Leben mit dem Herrn betrifft. Da ist unser Fleisch ein Hemmschuh, sag ich mal. Ja, es wird uns immer wieder nach unten ziehen. Ja, aber der Geist ist willig. Ja, deshalb müssen wir üben, dass unser Geist wach bleibt. Ja, und wenn er mal eingeschlafen ist, müssen wir ihn wieder aufwecken. Ja, Paulus sagt auch mal zu seinem Bruder Timotheus: Entfache die Gabe, die in dir ist. Ja, also musst es wieder zum Brennen bringen. Du musst es wieder aufwecken. Ja, was da schon eingeschlafen ist. Ja, wir dürfen besonders jetzt, wo wir wissen, dass auch die letzte Zeit ist. Ja, wir dürfen nicht einschlafen. Ja, und wenn wir eingeschlafen sind, dann sollen wir aufwachen. Paulus schreibt hier an die Epheser: Wach auf, der du schläfst. Das sagt er zu den Christen. Ja, wach auf, der du schläfst. Ja. Und sogar sagt er, steh auf von den Toten, ja. Also selbst wenn dein Schlaf so vermeintlich was Endgültiges ist, ja, ich bin schon tot, ja. Und es ist wirklich so. Und durch Sünde kann unser geistlicher Zustand wirklich dem Tod ziemlich nah sein, ja. Geistlicher Tod ist das, was uns Christen, die Gefahr für uns Christen. Durch Ungehorsam dem Herrn gegenüber wird unser Empfinden dem Herrn gegenüber absterben und wir sind geistlich tot, ja. Aber dann gibt es doch diesen Ruf, ja, so wie der Herr Jesus auch in Johannes 11 in dieses Grab hineingerufen hat: Lazarus, komm heraus, ja. Also so kann der Herr auch zu uns, so möchte er zu uns sprechen: Steh auf von den Toten, ja, komm raus aus deinem Loch, ja, aus deinem Zustand, ja. Wir sind nämlich schon mit Christus lebendig gemacht, wie es in Epheser 2, Vers 5 heißt. Und so werden wir das Licht des Lebens erfahren, ja. Also haben wir vorhin schon gelesen, den Vers Johannes 8, Vers 12. Es ist nämlich das Licht des Lebens, ja. Wir müssen von den Toten aufstehen. Wir müssen vom Tod aufwachen, ja. Und dann werden wir das Licht des Lebens erfahren. Ja, dann ist dieses Licht für uns real. So, und dann heißt es in Vers 15 bis 17 noch, dass wir sorgfältig darauf achten, wie wir wandeln. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Ja, also Weise. Das steht auch im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3, nee, ist, glaube ich, ja, der Herr, alle Weisheit ist beim Herrn. Und das heißt auch noch, dass wir weise sein sollen, um mit den Menschen zu reden. Ja, also unser Wandel soll in Weisheit sein. Ja, manchmal sind wir unvernünftig, machen einfach Dinge, die uns so in den Sinn kommen oder die wir für gut halten, ja. Aber wir sollen immer auch in unserem Wandel uns auf den Herrn ausrichten. Die Zeit freikaufen, ja. Wir haben heute so viele Möglichkeiten, die Zeit zu verplempern, ja. Zeit irgendwo reinzustecken, ja. Ob du dich im Internet oder irgendwo bist du drin im Fernsehen oder was weiß ich wo und dann ist die Zeit nachher weg, ja. Die Zeit freikaufen für den Herrn, ja. Und dann heißt es, den Willen des Herrn verstehen, ja. Dass ihr versteht, was der Wille des Herrn ist, ja. Also es heißt sogar, werdet nicht unverständig. Du warst vielleicht mal verständig und dann, weil du einfach nicht mehr so drauf achtest, wirst du mit der Zeit wieder unverständig. Das kann auch passieren, gell? Aber wir sollen verstehen, was der Wille des Herrn ist. Den Vers in Römer 12, Vers 2 haben wir vorhin schon gelesen, hat der Werner gelesen, gell? Dass wir erneuert werden in unserem Denken, um den Willen des Herrn zu erkennen, gell? Und dann Vers 18 bis 21, da geht es darum, dass wir erfüllt werden im Geist, ja? Uns nicht mit Wein betrinken, ja, nicht mit dem weltlichen Wein. Die Welt hat viel an Wein zu bieten, ja. Das ist jetzt nicht nur der Alkohol, ja. Es gibt sehr vieles, ja. Es sind auch nicht nur die Drogen, ja. Es gibt sehr viel, was Wein ist, ja. Schöne Veranstaltungen, ja. Es kann die Kunst sein, kann die Musik sein, ja. Das können viele schöne Dinge sein, ja. Das kann dein neues Auto sein, ja, das dich so richtig begeistert, ja. Und dann sind wir oft betrunken mit Dingen, die gar nicht das wert sind, ja, dass man sich so an ihnen freut. Betrinkt euch nicht mit Wein. Das führt zu Liederlichkeit, das heißt zu Nachlässigkeit in geistlichen Dingen, ja. Wir werden dem Herrn gegenüber einfach nachlässig, sondern werdet erfüllt im Geist. Ja, im Geist erfüllt werden, wir wissen, aus der Geschichte, Apostelgeschichte 2, dass die ersten Jünger dort, die sich versammelt hatten an Pfingsten, mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Ja, aber das war etwas, das kam über sie. Ja, das war dann plötzlich da, vom Himmel her. Aber hier werden wir aufgefordert, werdet erfüllt im Geist. Das ist nochmal was anderes. Ja, also der Geist ist schon ausgegossen. Das ist an Pfingsten passiert. Aber sind wir erfüllt im Geist? Bist du erfüllt im Geist? Wenn du morgens aufstehst, wenn du in einer Gemeinschaft bist, wenn du zu einer Versammlung kommst, bist du erfüllt im Geist? Das ist die andere Frage. Und da werden wir aufgefordert, erfüllt zu sein im Geist. Werdet erfüllt im Geist. Und wie geht es? Gebrauchsanweisung, Kapitel 5, 18 bis 21. Wie werde ich erfüllt im Geist? Hier steht's. Schwarz auf weiß, ja. Das ist das Wort, das ist die Gebrauchsanweisung, wie du erfüllt wirst im Geist, ja. Indem ihr zueinander redet, ja. Wir denken immer, ich kann nicht reden, die anderen können so gut reden, ich höre gerne zu, ja. Aber der Herr sagt, werde erfüllt, indem du zu den anderen redest. Redet zueinander. Da wirst du erfüllt. Wenn du schweigst, wirst du nicht erfüllt. Wenn du redest, wirst du erfüllt. Das ist meine Erfahrung, das haben viele erlebt, ja, und das ist auch das, was die ersten Jünger ausgemacht hat. Auch man liest die ganze Apostelgeschichte, wie sie dort sagten, ja, ihnen wurde verboten zu reden, dann haben sie gesagt, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Ja. Wir sollen reden, ja. Die christliche Leben ist davon geprägt, dass wir den Herrn bezeugen, miteinander reden. Zueinander reden, einander ermutigen, ja, dass das Leben unter uns gestärkt wird, ja, dass der Geist unter uns fließt, ja, so werden wir erfüllt. Der Herr hat ja auch gesagt, gell, wer von diesem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, wird in Ewigkeit nicht dürsten. Und das Wasser, wie sagt er noch, wird zu einer Quelle werden in ihm, ein Brunnen in ihm, das ins ewige Leben quillt, ja. Oder in Johannes 7, kommt her zu mir und trinke. Und dann sagt er, dass wer zu mir kommt, von dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja? Und das ist hier gemeint, Epheser 5, ja? Wenn wir zueinander reden, wenn der Geist durch das Wort zu uns, unter uns fließen kann. Das ist so ein starkes Zeugnis dann. Ist für uns eine Freude, wenn der Herr durch uns reden kann. Das erfüllt uns. Ja. Wir verlieren dadurch nichts, sondern wir gewinnen dadurch. Und das sind Psalmen, ja. Wir haben ein ganzes Buch von Psalmen, die kannst du alle benutzen, um erfüllt zu werden im Geist. Ja. Schlag einen Psalm aus, lies ihn, sprich ihn, lies ihn jemandem vor, lies ihn in einer Gemeinschaft, in einer Versammlung, lies einen Psalm vor oder nur einen Vers. Und du wirst merken, du wirst erfüllt im Geist. Ja. Lobgesänge, unsere Lieder, sie sollen dazu dienen, dass wir im Geist erfüllt werden. Ja. Sing nicht nur irgendwo mit und beweg deine Lippen so ein bisschen damit, sondern sing aus vollem Herzen dem Herrn. Ja. Dann wirst du erfüllt im Geist. Ja. Geistlichen Lieder. Dem Herrn singen und spielen. Ja. Sei vor dem Herrn ein bisschen außer dir. Ja. So wie der David, als er die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat. Er tanzte vor dem Herrn und hat gesungen und gespielt. Ja. Und es hat zwar seine Frau ihn verachtet, ja, als sie da ihn gesehen hat, aber der Herr hat das sogar bestraft, dass sie ihn so kritisiert hat, ja. Sondern wir sollen vor dem Herrn singen und spielen und Gott alle Zeit für alles danken, ja. Immer Danke sagen, ja. Immer Danke sagen. Es ist so gut. War vor kurzem beim Lothar da in Bad Dürkheim. Der Bruder, der ist schon sehr alt und ist sehr schwach geworden, auch durch seine Krankheit und ja, aber er ist dankbar. Er ist dankbar. Es ist so wunderbar zu sehen, ja. Gott alle Zeit für alles danken, ja. Und dann ist noch ein Punkt, wie du erfüllt wirst im Geist, indem wir uns einander unterordnen, ja. Also in der Furcht Christi, ja. Nicht meinen, wir wissen alles besser, ja. Hör auch mal auf die anderen, ja. Sich einander unterzuordnen, auch mal den Mund zu halten, auch wenn man eine andere Meinung hat. Das ist so schön, weil es dir hilft, dass der Geist in dir gestärkt wird, ja. Es wird dich stärken. Es wird dich mehr erfüllen im Geist. So, jetzt bin ich am Ende. Es war jetzt ein Schnelldurchgang durch diese vielen Verse, aber ich denke, es ist hoffentlich was hängen geblieben. Und freue mich schon auf nächsten Donnerstag. Ja, und jetzt seid ihr dran.